Deutschlandfunk Kultur. Kulturpresseschau.
Fans der scheidenden Kanzlerin, aufgepasst. Wir haben hier einen Leckerbissen für Sie. Die Tageszeitung Die Welt druckte nämlich die Laudatio ab, die der Historiker Christopher Clark anlässlich der Verleihung des Rathenau-Preises an Merkel in Berlin gehalten hat. Sehr geehrte, liebe Frau Bundeskanzlerin Dr. Merkel, hob Clark auf der Zielgeraden seiner Rede an. Sie waren stets bemüht, fragile Strukturen und Koalitionen zusammenzuhalten, zu Hause wie auf dem globalen Parkett. Sie sind immer für Kooperation und multilaterale Zusammenarbeit eingestanden. Sie haben die Kommunikation mit ihren zum Teil widerspenstigen Kollegen nie abbrechen lassen. Sie haben auf Drohgebärden von Schwadronneuren feste und wohlüberlegte Antworten gefunden. Sie wussten zu schweigen, als andere den Äther mit leerem Geschwätz füllten. Vor allem haben sie uns und der Welt gezeigt, wie man im 21. Jahrhundert Macht ohne Eitelkeit ausüben kann. Falls Sie nicht auf Merkel stehen, könnten Sie jetzt einwerfen: Ja, stimmt, sie hat sich stets bemüht und diese Formel steht in Arbeitszeugnissen für die Note ungenügend. Aber besser, Sie sparen sich das. Christopher Clark jedenfalls würden Sie damit den Sinn im Mund verdrehen. Die Frankfurter Allgemeine Zeitung startete unter dem Titel »Wir kannten Sie«, Sie kleingeschrieben, eine ganze Artikelserie zum Ende der Jahre mit Merkel. Jürgen Kaube hielt zum Auftakt fest: Merkels Desinteresse an Programmatik, also dem Festhalten an Dingen, die sich ändern lassen, war legendär. Merkels Konservatismus bestand im Versuch, die Welt zu stabilisieren, wie sie sich ihr in den Jahren nach 1989 gezeigt hatte. Der Westen, Schengen, der Euro, die Ausdehnung der liberalen Demokratie nach Osten. Das Planen von gesellschaftlichem Wandel und die Behandlung von Problemen, über die nicht unter Druck entschieden werden muss, gehörten weder zu ihren Stärken noch zu denen ihrer Partei. So schwankte das Publikum zwischen der Diagnose, Merkels halber liege Mehltau über dem Land, und dem Beifall dafür, dass sie sein Wohlergehen wieder einmal gerettet habe. Angela Merkel wird also in den Mantel der Geschichte gekleidet, der nach Meinung seiner Anhänger auch dem Technikmessias Elon Musk vortrefflich sitzt. In der Wochenzeitung Die Zeit promovierte Thomas E. Schmidt den kalifornischen Multimilliardär zum veritablen Genie, das es allerdings in Deutschland recht schwer habe. Mag es rational denken, die trennenden kulturellen Gräben überwindet kein Autopilot. Musk ist der Retter, aber eben nicht der ganz grüne Retter. Jede Art von ökologischer Folklore straft er mit Nichtachtung. Und Grünheide, wo seine Tesla-Fabrik steht, wendet gegen ihn ein: Wir glauben nicht an ein wirkliches Überleben ohne Habeck und Habermas und ohne die Leitartikel der Zeit. Wie sollen wir uns retten, wenn es keine Verbote, keinen Verzicht gibt, dafür noch mehr Möglichkeiten für den Einzelnen? Schön sarkastisch, der Zeitautor Schmidt. Unterdessen rollt die vierte Corona-Welle mächtig durch die Feuilletons. Die Befindlichkeiten von Ungeimpften sollten nicht mehr über das Leben anderer Menschen gestellt werden. Es ist Zeit für eine Impfpflicht, deklamierte die Tageszeitung, in der Anna Böker putzig praktisch zu bedenken gab: Man lässt Menschen auch nicht die Wahl, ob sie lieber mit oder ohne Führerschein Auto fahren wollen. An einem anderen Tag titelte die Taz: Dummland wird nur aus Schaden klug, insinuierte aber im Artikel selbst, dass Dummland nicht einmal aus Schaden klug wird. Die Überforderung mit der Pandemie wird langsam zur traurigen Tradition. Die Süddeutsche Zeitung veröffentlichte unter der Parole »Wieder nichts gelernt« sogar eine Sonderseite. Nils Minkmar regte sich über das tödliche Zaudern des deutschen Staates in Zeiten der Pandemie auf und erkannte in Frankreich ein leuchtendes Gegenbeispiel. Macron wird nun wieder eine Rede an die Nation wegen Corona halten. Er tut es oft. Es gibt eine Impfpflicht für Heilberufe, einen verbindlichen einheitlichen Sanitätspass und insgesamt eine deutliche und nachvollziehbare Linie. Es gibt keine Schulschließung, keinen Lockdown. 94% aller Französinnen und Franzosen über 16 Jahre sind mindestens einmal geimpft. Die Inzidenz liegt bei 62. Auf derselben SZ-Seite malte Alex Rühle den Isolationshorror aus, der vor allem den Kindern droht, falls Kitas und Schulen wieder schließen. Winter is coming. Wir Erwachsenen haben es verbaselt mit Corona. Es darf nicht sein, dass die Kinder in diesem Land das jetzt schon wieder ausbaden müssen, während wir die Sorgen und Nöte der Impfverweigerer ernst nehmen. Und um die bittere SZ-Trilogie zu Corona zu vervollständigen, unter der Überschrift Tod in Köln, in der selbst Jecken mit 3,6 Promille eine Anspielung auf Thomas Manns Tod in Venedig entziffert haben dürften, ätzte Hilmar Klute angesichts lustiger Karnevalsumtriebe am Rhein: Danke, ihr Narren. Und lieferte eine boshafte Kulturgeschichte des Idiotentums in Zeiten der Pandemie ab. Was ist aus uns geworden? Seufzte im Berliner Tagesspiegel Malte Lehming, erkennbar niedergeschlagen. Es stehen Maskenträger gegen Maskenverweigerer, Geimpfte gegen Ungeimpfte, Geradedenker gegen Querdenker. Eine Verständigung scheint kaum noch möglich. Doch die tiefere Spaltung verläuft zwischen Unverdrossenen und Verdrossenen, zwischen denen, die trotzdem sagen, und denen, die ohne mich sagen. Zwischen Desillusionierten, die noch hoffen können, und Desillusionierten, die keine Hoffnung mehr haben. Vielleicht ist es das Lächerlichste und doch Verständlichste, was es gibt, sich über ein heimtückisches Virus aufzuregen. So Tagesspiegelautor Lehming. Ja, richtig, von Kultur im engeren Sinne haben Sie in unserer Kulturpresseschau heute nichts gehört. Aber Sie wissen ja, was im Universum für den Raum gilt, gilt im Feuilleton für die Themen. Beiden sind keine Grenzen gesetzt. Falls Sie übrigens im Blick auf Ihre Sonntagsgestaltung noch unsicher sind, könnte sie vielleicht ein Titel aus der Wochenzeitung Der Freitag in die richtige Richtung stoßen. Er lautete: Leben und Feiern.